In der heutigen Folge.
Hat angeschrieben mit dem Betreff Abteilung Messe. Ihr Besuch in unserem Hause. Und es lagen 5 Gutscheine für jeweils eine Piccolo-Flasche Sekt pro Besuch bei.
Fair und gerecht. Zwischen Paragraphen und Eventalltag.
Ja, also sei vorsichtig damit, wenn du dein Getränk holst. Das kriegen wir sonst niemandem erklärt, dass das mit dem Kopfhörer und dem Mikrofon keine autoerotische Strangulation war.
Du, ich bemühe mich. Aber apropos autoerotische Strangulation, hast du von dem Herrn gehört, der sich in einen Taucheranzug eingepackt hat, mit Scheiblettenkäse bedeckt hat, an der Heizung festgekettet hat, mit einem Zahlenschloss, das uhrzeitgesteuert war und dann leider, ich meine, es ist... ja, auch ein trauriger Hintergrund, aber die Geschichte...
Das Jahr 2032 eingestellt hat.
Also jedenfalls ist der Scheiblettenkäse hat mit dem Taucheranzug eine so feste Verbindung eingenommen, dass er einfach quasi durch den physikalischen Raumdruck den Brustkorb so eingeengt hat, dass er erstickt ist und quasi in Scheiblettenkäse-Taucheranzug-Kombination. Ja, also es gibt traurige Geschichten. Aber ja, ich gebe dir recht, wenn ich mit einer laufenden Fair- und Gerecht-Folge in meinem Büro liege, mit einem USB-Kabel um den Hals und einer halben Amphore Wasser, die sich über den Boden ergießt, da sagt Derek, fahr doch mal den Wagen vor.
Das stellt Fragen. Das wirft Fragen auf.
Apropos Fragen. Mhm. Martin, wir haben ja heute Tiere, Terror und Messepuff.
Ja? Staffel 2, damit fangen wir doch erstmal an. Jawohl, wir
das ist TTM.
In der zweiten Staffel. Es geht los, es geht weiter. Die Fans jubeln.
Ja, und im Gegensatz zu sonst war meine Mikro-Kopfhörer-Ausstattung nicht gleich neben Tisch, sondern ich musste tatsächlich erstmal suchen, aber habe sie erfolgreich gefunden, wie man sieht. Ich habe sie auf dem Kopf. Ich sehe wieder aus wie bei Das Leben der anderen.
Fantastisch. Ich musste auch erst einmal alles entstauben, aber hat funktioniert und hat mich auch gleich wieder erkannt.
Unter den Talaren Staub aus 1000 Jahren, nicht? Hast du mal Spinnweben weg und so weiter. Aber lustige Tierfakten. Was haben wir denn heute für ein Tier?
Lustige Tierfakten. Jawohl, auch das geht tatsächlich auf besonderen Wunsch von zumindest einer sehr treuen Fan zurück, dass hier wieder mehr über Tiere gesprochen wird. Und es gibt da durchaus den Bogenschlag hin zum Messerecht, wie wir ja wissen, hat hauptsächlich mit Mietrecht zu tun. Wenn du jetzt, du bist ja auch durchaus nicht nur im Messekontext Vermieter, sondern auch so, wenn du jetzt mit jemandem einen Mietvertrag schließt und die Person fragt dich, darf ich in der Wohnung Tiere halten? Was sagst du da?
Also grundsätzlich wäre natürlich die Frage, welche. Das wird eng, weil das muss man auch immer ja objektiv in eine Relation sehen.
Das also ist schon mal nicht schlecht als Eingangsfrage.
Also meine Assistentin ist 1,57, für die ist ein Zwerghamster ein großes Tier. Ja. Für Kollegen, die 1,85, es gibt in Nürnberg so einen CEO-Kollegen, der ist sehr groß, für den ist eine deutsche Dogge eher ein Schoßhund. Also das muss man ja auch relativieren.
Vollkommen richtig. Es kommt ja nicht nur auf die Rasse, auf die Art an, sondern bleiben wir schon mal bei der Tiergattung. Im weitesten Sinne Amphibien.
Ja gut, da triggerst du mich jetzt auch. Mir wurde ja schon mal ein Skorpion vor die Nase gehalten. Bei Amphibien würde ich mich natürlich, nachdem ich ja mich immer auch versuche, links und rechts zu interessieren, auch über die Haltungsbedingungen und die Zulässigkeit dieser informieren. Aber ich bin jetzt echt gespannt, worauf du hinaus willst.
Ganz einfach, es gibt eine Entscheidung des Amtsgerichts Bielefeld, die sich mit Tierhaltung in einer Wohnung entsprechend auseinandersetzen musste. Der Mietvertrag sah vor, dass hier, Moment, Tiere dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Vermieters gehalten und zeitweise verwahrt werden. Kleintiere unterliegen dem Erlaubnisvorbehalt nicht. Jetzt hat der Mieter gesagt, naja, die beiden Chamäleons, die ich habe, Die sind, ach um Gottes Willen.
Ich dachte, du sagst jetzt die zwei Kamele, die ich habe.
Die beiden Chamäleons, die ich habe. Warte mal, ich muss hier erst einmal diesem Ding verbieten, dass es mir ins Ohr schreit. So.
Chamäleon, das sind diese Tiere, die das Auge rollen wie der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, oder?
Vollkommen richtig, vollkommen genau. Richtig. Und sogar beide. Die können nach vorne und nach hinten gucken. Coole Tiere für sich genommen, aber um die soll es heute nicht gehen. Die Chamäleons sind relativ klein. Und da war mal der Streit, ja, darf ich die überhaupt halten? Und die Vermieterin hat sich die mal angeschaut, hat gesagt, ja, Chamäleons sind in Ordnung. Dann waren in der Wohnung auch noch zwei andere Echsen, die in einem Terrarium waren, war ganz in Ordnung. Bei diesen Echsen handelte es sich aber um sogenannte Bindenwarane. Die wurden sehr jung gekauft vom Mieter, waren damals knapp so 20 cm groß. Der Bindenwaran kann eine Länge bis zu 3 Metern erreichen.
Der Bindenwaran ist eins der prähistorischsten Tiere, das auf unserem Planeten noch wandelt. Und wenn ich mein rudimentäres Tierwissen äußern darf, der dreht nicht die Augen.
Der dreht nicht die Augen?
Der leckt sehr, sehr diffus immer mit seiner Zunge alles Mögliche an, aber der dreht nicht die Augen.
Nee, und ist tatsächlich auch ein Raubtier. Also der Bindenwaran ernährt sich auch mal immer wieder gern von
Kleintieren.
Genau, dem nächsten vorbeilaufenden Wasserschwein oder eben von anderen Kleintieren. Um das Ganze soweit abzukürzen, liebe Hörer, das Halten von Bindenwaranen in einer Mietwohnung ist eine schlechte Idee. Erst recht, wenn, wie es in diesem Fall der Fall war, die beiden Tiere mit ihren damals immerhin 1,70 und 1,80 frei laufend in der Wohnung unterwegs waren und auch die Mieter einräumen mussten, dass der Bindenwaran an sich sehr schlecht stubenrein zu kriegen ist. Also, durch diese Wohnung tigerten nun zwei Dinosaurier und das haben die Leute in der Nachbarschaft mitbekommen. Da hat man dann gesagt, naja, okay, Tierliebe hin und her und wie sieht denn das aus? Nachdem auch noch rauskam, dass die Tiere bissig sind und sollte so ein Ding mal die Wohnung verlassen, wäre es dann eh schlimm. Das Halten von Bindenwaranen ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung des Vermieters oder der Vermieterin in diesem Fall rechtfertigt die außerordentliche fristlose Kündigung.
Das finde ich eine durchaus spannende, also ein Bindenwaran für alle, die sich das bildhaft vorstellen können, ist quasi ein Krokodil auf Tabor, ja? Also leicht verlangsamt, aber ansonsten ein ziemlich krasses Viech. Also man könnte es auch gemeinhin als eine moderne Form des Drachen bezeichnen.
Genau.
Aber das Ganze auf den Messestand fokussiert, ja, kann man sagen, vereinfacht, wenn man die Standgrenzen überbaut, ist es nicht zulässig.
Vollkommen richtig. Erst recht, wenn der Überbau dazu neigen könnte, den Standnachbar zu fressen.
Apropos Standnachbar fressen, vorbeilaufende Wasserschweine, Gefahr und Veranstaltungen.
Vollkommen richtig. Unser zweites Thema und jetzt wird's.
Und die Brücke finde ich mega, die ich jetzt gerade gebaut habe.
1A, 1A, 1A. Die Brücke, also Hut ab, Chapeau. Jetzt wird's aber trotzdem leider ein bisschen ernster, denn es geht jetzt um die durchaus reelle Gefahr des Terror.
Also erstmal finde ich skandalös, dass du so tust, als wäre das nicht schon von Anfang an eine ernste Folge.
Naja,
aber um den Terror.
Ich weiß noch, was auf dem Plan steht. Also.
Ja, das ist wie immer. Wir malen den Plan und zum Schluss stellen wir fest, wir hätten es uns sparen können.
Gut.
Zum Thema Terror kann man überleiten für die Hörer. Terror ist ja ein Thema, das uns sehr omnipräsent seit einigen Jahren begleitet, hat Höhen und Tiefen. Mal waren es Messer, dann Beile, dann waren es irgendwelche Rucksäcke, die explosionsartig sich vernichtet haben. Und dann kam leider das Thema PKWs irgendwann noch auf. So.
Nicht nur PKWs.
PKWs, also LKWs.
Durchaus LKWs.
Wir haben über dieses Thema schon mal in Verbindung mit Weihnachtsmärkten gesprochen, das dort ja angefangen worden ist. Gut, man hat dann begonnen, diese Betonsteine wie Geschenke anzumalen, deswegen blieben es trotzdem Betonsteine.
Hat da kommt ja die ganze Sache her, was jetzt auch die aktuelle Diskussion auslöst.
Richtig.
Nach dem Anschlag in München 2025, da kommt das Ganze ja tatsächlich her.
Was fairerweise im öffentlichen Straßenverkehr war, aber wie es so oft ist, jetzt beginnen die ersten Kommunen, Gemeinden, eben die unteren Ordnungsbehörden, sich Gedanken zu machen, wie man denn jede Form der Veranstaltung gegen Terror absichert. Und das Spannende für mich, wenn ich versuche, das wieder objektiv reinzubringen, die Veranstaltung gegen Terror abzusichern, heißt für viele ja einfach nur, wir stellen jetzt Fahrzeugsperren auf.
Exakt.
Will ich mal an sich in Frage stellen, weil Terror kommt nicht immer nur auf vier Rädern. Auch das leider. Aber die ersten Kommunen und Gemeinden wollen das jetzt als bindende Auflage für Veranstalter definieren. Und da muss man einfach mal in Frage stellen, wo dann die Durchführbarkeit und die Realisationsmöglichkeit bleibt.
Naja, nicht nur Durchführbarkeit, du musst auch die Verhältnismäßigkeit betrachten. Es gibt große Veranstaltungen, jetzt nicht nur Messen, aber man kann vieles davon auch zum Beispiel auf die Verbraucherausstellung übertragen, bei denen gegenwärtig diskutiert wird, wie sichern wir die gegen Terroranschläge ab. Auf der anderen Seite ist es da natürlich die Frage, wer hat das Ganze zu bezahlen? Und Großveranstaltungen, Festivals, die in einer Innenstadt stattfinden und es müssen außenrum Straßen gesperrt werden oder das eine Beispiel, mir fällt jetzt leider gerade nicht ein, wo es her war, aber wo eine große Ausfahrt tatsächlich geplant ist. Oldtimerfahrt quer übers Land und auch da natürlich Besucher links und rechts am Straßenrand, aber die Straße deutlich länger und die Zufahrten müssen auch irgendwie geschützt werden. Und das kann ziemlich schnell sehr weit ins Geld gehen. Und da stellt sich natürlich die berechtigte Frage, wer muss dafür bezahlen? Thilo, du als Veranstalter, wer muss dafür bezahlen?
Da sind wir in den Diskussionen, die wir in vielerlei Hinsicht und vielerlei Schattierungen schon geführt haben. Welche Gefahr, und da ging es damals tatsächlich gar nicht um Terror, sondern welche abstrakte oder konkrete Gefahrensituation muss ich denn als Veranstalter beleuchten oder entsprechend im Augenblick lassen? Und da ist das Thema, ich bringe eine Veranstaltung, ein Event in den Verkehr. Also ich bin, wenn man es mal auf die industrielle Schiene nimmt, Hersteller eines Produktes und muss dann die Gefahren, die vom Produkt ausgehen, absichern. Also wir sind ja nicht in der amerikanischen Gerichtsbarkeit, wo man auf Mikrowellen zum Schluss schreiben muss, dass man keine Katzen drin trocknet, was übrigens eine urbane Legende ist, möchte ich anmerken.
Steht da definitiv nicht drauf.
Richtig. Aber ich muss mir Gedanken machen, welche Gefahr von meinem Produkt ausgeht und nicht welche Gefahren auf mein Produkt einwirken können oder was durch mein Produkt an sich entstehen könnte.
Machen wir es mal im konkreten Beispiel fest. Der Anschlag in Ansbach damals. Als kleiner geschichtlicher Recap. Es war eine Veranstaltung in der Innenstadt der mittelfränkischen Stadt Ansbach und dort hat ein Mann während des Weinfestes, ein Weinfest war es, glaube ich, genau, nein, vor einem Weinlokal einen Rucksack abgestellt. Das Weinlokal war Teil des Veranstaltungsareals. Der Rucksack ist dann explodiert. Wer ist jetzt da verantwortlich? Waren das die Veranstalter oder waren das die Sicherheitskräfte außen, in Anführungszeichen?
Also spannendes Beispiel ist in der Tiefe, ja, ist jetzt schwer zu beantworten, Martin, weil man muss dazu ergänzen, er hat den Rucksack
leicht
ja...
können die anderen.
D'accord. Er hat den Rucksack ja außerhalb des Veranstaltungsareals abgestellt, weil er durch die Einlasskontrollen abgeschreckt war. Mhm. Also bei der Nachbetrachtung hat man ja festgestellt, der ist auf und abgelaufen, hat dann festgestellt, blöd mit dieser Einlasskontrolle, da werden die das feststellen und hatten dann vor der Einlasskontrolle abgestellt, also im öffentlichen Raum. Das Ganze hat natürlich zwangsläufig Auswirkungen auf die Veranstaltung gehabt. Mhm. Da will ich das Thema Haftung aber noch gar nicht annehmen, weil terroristische Akte ja bei Haftung und Versicherungsthemen sowieso ein ganz eigener Fall sind. Aber wenn wir das Beispiel...
Nicht umsonst gibt es eine eigene Versicherungssparte mittlerweile, Terrorversicherung. Wird ja
richtig.
Auch groß diskutiert, muss ich meine Veranstaltung gegen Terror versichern?
Und wenn wir das Thema jetzt auch mal weiterspinnen, um auf den konkreten Anlass wieder mit dem Fahrzeug zurückzukommen und die ja leider... Vorkommnisse der letzten Tage und Wochen aufnehmen, wo hört denn meine Verantwortung dann auf? Muss ich nur die Veranstaltung absichern, dass da kein Auto reinfährt? Oder muss ich jetzt, wie es ja jetzt erst wieder war, bei irgendwelchen Straßenbahnen, also muss ich dann irgendwann anfangen, in der Tarifzone 3, ja, für den Besucher, der in einer Stunde bei mir ankommt, bereits das Wartehäuschen absichern?
Also... Das ist sehr gut. Du bist definitiv nicht in meine gemeine Falle getappt. Punkt 1, ich habe nachgeschaut, es war ein Musikfestival. Punkt 2, du hast vollkommen recht. Er war durch die Einlasskontrollen abgeschreckt. Wenn natürlich er kontrolliert worden wäre, man hätte es übersehen, dann wäre es ein echtes Problem. Dann wäre es hundertprozentig im Bereich des Veranstalters gewesen. Aber...
Fairerweise, Martin, muss man dann noch drüber diskutieren, ist er wirklich dadurch reingegangen, hat er, also...
Ja, sicherlich.
Man muss aber leider, nein, und ich hoffe...
Wäre ein Übersehen gewesen bei der Taschenkontrolle.
Und man will ja doch veranstalten, also man will ja auch nicht immer mit der Fahne winken und sagen, hier, Möglichkeit, aber sind wir mal ehrlich, eine Veranstaltung im öffentlichen Raum sowieso... Und auch in einer geschlossenen Veranstaltungsstätte, man wird keine hundertprozentige Sicherheit erzeugen können. Ja? Wo kommt derjenige rein? Wie kommt er rein? Hat er eine Anwohnerschreiben? Hat er eine Einladung von einem Anwohner? Hat er eine Lieferdienstuniform an und läuft mit der Sackkarre rein? Wir haben das bei so vielen Ereignissen gesehen. Und um das auf den Punkt zurückzukommen, ich muss mir doch Gedanken machen, welche Gefahr geht durch die Art und Weise meiner Veranstaltung einher? Und wenn ich ein Musikfestival habe, dann muss ich mir Gedanken um Wetter machen. Das ist zwar auch ein Naturereignis, aber da muss ich mal sagen, wenn ich unter freiem Himmel eine Veranstaltung mache, muss ich damit rechnen, dass es ein Unwetter gibt.
Genau.
Dann muss ich mir Gedanken machen, was passiert, wenn die Bühne kollabiert, was passiert, wenn eine Panik ausbricht. Das sind Ereignisse, die werden durch die Natur der Veranstaltung einfach mitgegeben. Terror ist aber eine von außen auf gewisse Lebensereignisse gewendetes Ereignis. Und... ohne dass ich jetzt zu tief in die Psyche von eventuellen Attentätern einschreiten will, der überlegt sich ja nicht, dass ich konkret diese Veranstaltung angehe, sondern der will, deswegen ja auch der Name, Terror stiften. Das heißt, er wird sich irgendein Ziel wählen. Das heißt, er ist diese Gefahr ist abstrakt gegen eine Allgemeinheit gerichtet und er sucht sich ein Ziel. Und da muss ich sagen, wie weit muss ich denn als Veranstalter irgendwann dann vorgehen? Muss ich mit einem Flugzeugabsturz auf mein Areal rechnen und so weiter? Also es gibt einfach Gefahren, die durch eine traurige Weise Lebenswirklichkeit einhergehen. Martin, du wolltest...
Nein. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen, aber durchaus bei dir. Denn die Sache ist hier natürlich die, und ich glaube kaum, dass ich das tatsächlich selber sage, aber ich will gar nicht so sehr aufs Zivilrecht hinaus, auf die Haftung, wenn irgendjemand etwas bei diesem Terroranschlag passiert, wer dann zivilrechtlich in der Haftung ist. Mein Ansatz ist tatsächlich ausnahmsweise mal eher das öffentliche Recht, weil da spielt ja die Frage, wer ist verantwortlich, wer kann hier mit einer Auflage belegt werden. Wie du schon richtig gesagt hast, mit auch der Parallele zum Produkthaftungsgesetz. Was in der Veranstaltung ist, dafür sind die Veranstalter zuständig. Was außen ist, dafür sind die Sicherheitsbehörden verantwortlich. Ich habe bis hin zum Gewaltmonopol des Staates einige Punkte, die ich hier zitieren kann. Und wenn neben der Messehalle ein Gebäude brennt, dann muss ich es als Veranstalter nicht löschen. Dann ist die Feuerwehr dafür verantwortlich. Das Perfide bei Terror, genau wie du richtig gesagt hast, ist aber, der kommt von außen und wirkt sich intern auf meine Veranstaltung aus. Das hat Terror mit höherer Gewalt fast gemeinsam.
Wenn wir uns Terror an sich nochmal anschauen, und ich spiele jetzt hier nicht den Kriminalpsychologen, aber beim Terror kommt zuerst der Entschluss zur Tat, dann kommt die Wahl eines, also mal das eine mehr oder das andere mehr, aber dann kommt die Wahl von Tatmittel und Tatort.
Ja.
Beim Terror ist ja nicht, dass der beim Musikfestival steht und sagt, jetzt könnte ich mal irgendwas Böses tun, sondern erstmal kommt der Entschluss zur Tat. Und da muss man als Veranstalter, es ist ein verdammt ernstes Thema und es ist schlimm, dass wir uns darüber unterhalten müssen, aber man muss abgrenzen, wo bin ich denn als Veranstalter wirklich dafür verantwortlich, weil wie früh will ich denn dann anfangen? Wo ist denn der Abholpunkt? Und da muss man nochmal, wenn wir jetzt wieder auf allgemeine Gefahren zurückgehen, du hast Feuer erwähnt. Ich muss mir Gedanken machen, was passiert denn, wenn ein Feuer in meinem Veranstaltungsort ausbricht? Wie regel ich das dann? Ich muss mir aber keine Gedanken machen, wenn es außen brennt und das Feuer sich auf mich zuarbeitet, dann sind wir im Bereich einer abstrakten Gefahrensituation. Natürlich muss ich da reagieren. Natürlich brauche ich auch für nicht planbare Ereignisse ein Ablaufschema. Aber ich kann ja nicht für jede Eventualität einen Plan machen. Und da sind wir bei dem traurigen Thema Terror. Jetzt gebe ich halt einen Haufen Geld für für Fahrzeugsperren aus. Ja, auch das hatten wir leider, dann ist es halt das Küchenmesser. Also man kann von Veranstaltungen an sich geht immer auch eine abstrakte Gefahr aus. Und meine Verantwortung ist es, zu regeln und zu organisieren, wie ich die erwartbaren Gefahren abwehre. Und dann muss ich jetzt traurig sagen, wenn es erwartbar ist, dass es einen Terroranschlag auf meine Veranstaltung gibt, dann haben wir ein ganz anderes Problem. So offen muss ich das mal kommunizieren.
Klar. Ich meine, das geht jetzt ja auch in der gegenwärtigen Diskussion um Veranstaltungen, wo man sich früher, Gott sei Dank, keine großen Gedanken darüber gemacht hat. Wie sieht es mit der Terrorabwehr aus? Weil leider ist ein Zweck des Terrors bereits erfüllt in dem Zusammenhang. Es gibt Veranstaltungen, die schlichtweg abgesagt werden oder eingeschränkt werden zurzeit, weil die Kosten einer möglichen Terrorabwehr zu hoch sind. Da hat man auf der anderen Seite noch jetzt wieder den öffentlich-rechtlichen Aspekt drin. Bei den von uns durchgeführten Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen, dergleichen mehr, das sind festgesetzte Veranstaltungen. Und Teil der Festsetzung in 69a Gewerbeordnung ist, dass die zuständige Behörde im öffentlichen Interesse insbesondere, und jetzt kommt's, wenn dies zum Schutz der Veranstaltungsteilnehmer vor Gefahren für Leben oder Gesundheit oder sonst zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist, die Festsetzung mit Auflagen verbinden. Bei wem fahren denn da eigentlich gerade LKWs durch?
Wir sind wieder bei meinem Grundproblem, dass ab Mitte der Sendung immer mein Mikro von einem normalen Mikrofon zu einem Richtmikrofon mit Stethoskopeigenschaften sich wandelt. Quasi jetzt jeden LKW, der auf der nahen Bundesstraße vorbeifährt, als Spot setzt.
Okay.
Um deinen Rechtsvortrag aber noch fortzusetzen, das Spannende ist ja, es gab einen Innen- oder Justizminister, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ich kann das Zitat nicht eins zu eins zuordnen, aber da gab es die Aussage, es gibt kein Grundrecht auf Sicherheit.
Ja.
Da ging es um das Thema, wie man den öffentlichen, und das ist das Witzige, da ging es um den öffentlichen Raum. Allgemeine Sicherheit, Fußgängerzonen, der Bürger, Sicherheitsgefühl. Und da wird gesagt, es gibt kein Grundrecht auf Sicherheit. Im Veranstalter will man jetzt aber aufladen, dass er sich, das ist das nochmal Traurige, für ein momentan situativ gestiegenes Unsicherheitsempfinden gerade gegen Fahrzeuge massiv Geld in die Hand nehmen soll, um das abzusichern. Und was ich hier noch nachlegen muss, ist, gerade in dem in den öffentlichen Medien diskutierten Fall kommt ja erschwerend dazu, dass die Kommune der Vermieter der Liegenschaft ist. Jetzt muss man ja auch mal in Frage stellen und sagen, wenn eine Kommune ein Areal für eine Veranstaltung zur Verfügung stellt, dem Veranstalter dann aber auferlegt, dass er auf eigene wirtschaftliche Kosten das Areal gegen Terrorangriffe ertüchtigt, muss man ja mal hinterfragen, muss die Kommune das Areal nicht von vornherein so zur Verfügung stellen, dass es nutzbar ist?
Das ist natürlich exakt die Frage. Läuft das über die Auflagen nach dem Motto, kümmer du dich drum? Mach du das? Oder läuft das so, dass man sagen muss, ich als Vermieter bin eigentlich in der Pflicht, einen Gegenstand zu überlassen, der für die jeweilige Veranstaltung auch tauglich ist? Und da gehört nun mal leider eine gewisse Form der Gefahrenabwehr dazu. Und es gibt zwar kein Grundrecht auf Sicherheit, aber andererseits gibt es auch kein Recht auf, ja, wie will ich sagen, Selbstjustiz. Also Gewaltmonopol liegt beim Staat und ich muss in dem Zusammenhang auch immer mich an Mittel halten, die mir als Zivilperson zur Verfügung stehen.
Das ist ja der spannende Punkt. Also wir auf unseren Veranstaltungen haben schon sehr lange Nagelsperren tatsächlich im Einsatz gehabt. Vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, wenn jemand bewusst ein Haupteinfahrts, also das war ein Haupteinfahrts, haben wir Nagelsperren und so spanische Reiter gehabt tatsächlich. Dass wir gesagt haben, okay, da kann man zumindest, das wurde als sehr martialisches Thema, übrigens von staatlichen Stellen markiert und man solle doch da und das wäre ja nicht. Und jetzt bewegen wir uns aber in Entwicklung, wo es eine Auflage dazu geben soll. Und das Problem ist doch auch, es wird ja nicht gesagt, man soll mit, und deswegen können wir das Thema Haftung nicht ganz rausnehmen. Ich habe die Diskussion neulich mit einem anderen Veranstalter mal geführt. Es geht ja da nicht darum, dass man sagt, man soll logische oder schlüssige Vorkehrungen treffen, sondern es wird ja dann gleich wieder mit allem Möglichen und dann geht's, wer haftet, wenn es da nicht reicht und wenn es da drin steht, muss es ja passen und dann wird beim Lieferanten nachgefragt, ob das zertifiziert ist, das Produkt und in der Besprechung gewesen mit einem großen Veranstalter, der mir dann Typenblätter von irgendwelchen PKW- und LKW-Sperren gezeigt hat und wir müssen ja einfach weiterhin beim Thema sein. Sicherheit ist ein unglaublich wichtiges Thema auf Veranstaltungen, aber es muss mit Sinn und Verstand funktionieren. Wenn wir uns jetzt auf Ein- und Durchfahrtsperren konzentrieren, dann ploppt das nächste Thema auf. Sicherheit muss ich als Gesamtthema begreifen und muss versuchen, eine möglichst querschnittliche, vernünftige Struktur mit einem vernünftigen Level zu schaffen.
Denn wenn wir es mal aufs Wesentliche runterbrechen, was ist denn eigentlich Sinn und Zweck einer Veranstaltung? Was ist das Wesentliche, dass ich Menschen zu einem bestimmten Zweck zusammenbringe? Sei es jetzt Unterhaltung wie beim Musikfestival, sei es jetzt wirtschaftliche Möglichkeiten zu erörtern im Sinne einer Fachmesse. Es kommen Menschen bewusst zusammen. Und sicherlich verdienen die auch geschützt zu werden, dass deswegen, weil sie sich versammeln wollen, ihnen keine Gefahr droht. Aber da meines Erachtens nach muss man schon Hand in Hand gehen zwischen öffentlicher Stelle, öffentlicher Hand und den Veranstaltern. Und kann auch nicht sagen, eure Veranstaltung nur ihr zuständig. Andererseits kann man sich als Veranstalter auch nicht voll rausnehmen. Wie du schon gesagt hast, es gibt Veranstaltungen, die entsprechend im ganz großen Stil terrorgefährdet sind. Große Volksfeste, dergleichen mehr. Da ist klar, die sind international bekannt. Das sind Primärziele.
Ja, also schwieriges, unschönes Thema, auch weil man den inneren Antrieb hat, immer wieder zu erklären, dass es wichtig und auch schwierig ist.
Was es ja auch ist.
Ja, ja, aber deswegen kann man nicht so wirklich frei wieder agieren, aber man muss festhalten, Leute, es muss mit Sinn, Verstand und Logik erfolgen, weil sonst sind wir irgendwann bei dem traurigen Punkt. Da sagen dann gewiefte Vertreter von Behörden wieder, dass Wirtschaftlichkeit nicht über Sicherheit gehen darf. Ja, aber es muss in der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben.
Exakt. Und genau das, denke ich, sollten wir als Lehre aus dem Punkt mitnehmen. Oder besser gesagt, die Hörerinnen und Hörer. Dass auch wenn so etwas in Auflagen zum Festsetzungsbescheid geregelt ist, es nicht bedeutet, dass man ein schlechter Mensch ist, wenn man deswegen die Behörde gezielt anspricht und gegebenenfalls sogar das gerichtlich überprüfen lässt. Denn die Verhältnismäßigkeit muss auch im verwaltungsrechtlichen Verfahren immer gewahrt sein.
Jo.
Ich denke, damit haben wir es soweit ganz gut erörtert. Und jetzt, du warst vorhin sehr stolz, zu Recht auf deine Überleitung. Ich kriege jetzt aber eine so schöne Überleitung hin, das glaubst du kaum. Musikfestival. Leute hören gemeinschaftlich Musik, feiern ausgelassen. Und da passt ganz gut dazu, dass vor gar nicht allzu langer Zeit jetzt, vor einigen Tagen, offiziell erklärt wurde, dass die meisten der Ermittlungsverfahren aufgrund des Skandals um die Ponybar auf Sylt im letzten Jahr, Toujours l'amour und das Umdichten des Textes, die meisten Verfahren wegen Volksverhetzung wurden eingestellt. Einer ist deswegen entsprechend mit einem Strafbefehl verfolgt worden. Die anderen wurden eingestellt, weil man gesagt hat, Volksverhetzung entsprechend bedarf nämlich den Willen nach außen hin, wirklich jemanden von diesem Gedankengut zu überzeugen. Und wenn ich da nur rumtanze und im Prosecco-Nebel irgendeinen Blödsinn Toujours l'amour singe, ist das noch nicht gegeben. Es gab 2022 schon einmal ein Lied, das verboten wurde im Zuge des Ganzen. Weißt denn du noch, welches Lied das war?
Ja, da ging es um Donau.
22. Wir reden nicht von früher. Da ging es nicht um die Donau. Würzburg war das erste Volksfest, wo es...
Ja, meine ich doch. Aber da ging es doch... Nee, nicht Donau. Ach, ich meine doch nicht vom... da kommt übrigens in dem, dass du jetzt meinst, die Donau gar nicht vor. Da kommt die Mars, Memel, der Edge und der Belt vor. So. Nein, da ging es um das Mädel, das bei der Feier. Und das, da kommt aber irgendwie die Donau vor.
Nein, das Mädel Ding bei der Feier, das war... was weiß ich, so gut bin ich in den... Ballermann-Hits des Jahres 2022 nicht, aber ein Lied wurde auf allen, zumindest bayerischen...
Laila.
Laila, genau. Und was war Laila von Beruf?
Moment, ich google mal. Mhm. Faktencheck. Mhm. Nein, Laila wurde nicht behördlich verboten. Sexismusdebatte geht weiter. Mhm. Himmel, jetzt sag mal, was war sie denn?
Sie war, um jetzt nicht das Wort aus dem Lied direkt zu verwenden, Betreiberin eines Bordells.
Ah, jetzt wird auch, also diese Überleitung.
Denn es begab sich aber im Jahre des Herrn, gar nicht so lange her, dass es bei einer Messe...
Ich lese gerade, du hast recht, die war hier, ja. ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist exakt. Schöne, jünger...
Wir lassen das jetzt Punkt. Mal
yeah. dabei. Warum ich Donau gesagt habe, es gab noch ein anderes volkstümliches Lied, das auch sehr schwierig in dem Zusammenhang war, aber das will ich jetzt nicht aufführen, das wurde auch verboten. Also wurde nicht verboten, ja, wir ja, haben ja gerade ja. schon gesprochen, es ist ja nicht verboten, sondern es ist einfach unschön
man,
und
man hat davon
unappetitlich, es zu spielen.
Aber
ich mag deine Überleitung, sie war sehr lang, also meine Brücke war relativ schnell aufgebaut und man konnte drüber gehen. Deine Brücke ist eher so ein deutsches Ingenieurskonstrukt, ja. Relativ langes Bauerhebungsverfahren, Feststellungsverfahren und jetzt langsam wird der Grundstein gegossen.
Aber dann hält's.
Jetzt sprich's mal aus.
Ja, es war tatsächlich eine Problematik. Ich muss sie hier nur mal nochmal mir auf den Schirm selber holen. Genau, da sind wir daheim. Schnauze.
Das zu wem hast du jetzt zu mir
Nein, hier zu meinem Computer.
Du hast eine sehr gestörte Kommunikation mit deiner IT.
Dem möchte ich nicht widersprechen, aber ich habe es gefunden. Es war eine bei einer Messe und ein wutentbrannter Brief eines Ausstellers kam entsprechend an. In dem Brief stand drin, was erlaubt ihr euch? Es ist kurz vor der Scheidung.
Und da kann man gleich reingrätschen, um den Zuhörer bildlich abzuholen. Es ging in dem Zusammenhang, dass es um einen familiär geführten Geschäftsbetrieb ging. Und eine Geschäftsadresse wurde von einem ganz in der Nähe des Standort, also des durchführten Messegeländes gelegener FKK und Animierclub, hat angeschrieben mit dem Betreff Abteilung Messe, ihr Besuch in unserem Hause und es lagen 5 Gutscheine für jeweils eine Piccolo-Flasche Sekt pro Besuch bei.
Ja.
Und das Gesamtschreiben war ein bisschen so generiert, als wäre das quasi ein Stammkundenrabatt. Also es las sich so ein bisschen wie schön, Sie mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Und in diesem Fall hat quasi die Buchhaltung und das Büro die Ehefrau des Ausstellers geschmissen und hat dann erklärt, was er denn da so in den Messetagen immer so treibt.
Öffnet den Brief und sieht, es schreibt die scharfe Susi. Das ist natürlich unschön für den armen Aussteller und durchaus ist seine Verärgerung auch verständlich. Andererseits, auf Veranstalterseite, es wurde nicht nach außen kommuniziert in irgendeiner Art und Weise. Im Übrigen, wenn ihr am Abend nichts vorhabt oder verspannt seid, wir wüssten da was. Nein. Wie ist es soweit gekommen?
Ich muss dazu sagen, ich musste mir übrigens die Homepage von der IT freigeben lassen. Also ich wollte ja dann mal gucken, wer das so ist, die das schreiben. Das war von, also ich musste bei der IT klopfen und sagen, gebt mir mal die Seite frei.
Das hat auch zu Erklärungsbedarf geführt, oder?
Ja, es ist schlimmer, dass es keinen Erklärungsbedarf gebraucht hat. Also das hat mich eher nachdenklich gemacht, dass es ohne Rückfragen so, ja.
Auch so.
Ja, ist halt so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren konfrontiert damit, dass Aussteller auch wirklich eine Reaktion erwartet haben und wir halt damit konfrontiert waren, dass dieses Schreiben inhaltlich keinerlei angreifbare Punkte hatte. Also es war, man hat Bezug auf die Veranstaltung genommen namentlich, aber immer so im Verweis. Es war für den unbedarften Leser durchaus so formuliert, dass man eine Verbindung erwarten könnte, aber es gab eben keine.
Es war nicht wie bei diesen extremst unseriösen Ausstellerverzeichnissen, dass angeschrieben wird, wir müssen Ihre Daten noch checken und wenn Sie hier unterschreiben, kostet es $2,800. Es war schon eine Beziehung hergestellt, aber nicht, dass der Anschein erweckt wurde. Es kommt unmittelbar vom Veranstalter. Und da ist natürlich die Problematik. Es wurden in keine Markenrechte eingegriffen. Man hätte ein langes, kompliziertes Verfahren über Eingriff in den eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb führen können. Die Lösung, die dann gefunden wurde, ist fast noch sehr viel charmanter, da schneller und genauso effektiv. Natürlich den Aussteller erst einmal abholen und sagen, wir geben eure Daten nicht an andere weiter, die damit nichts zu tun haben, aber ihr steht im Ausstellerverzeichnis und da kann jeder Dritte mal reinschauen. Das können wir leider nicht ändern. Das ist Sinn und Zweck des Ausstellerverzeichnisses. Aber.
Und marketingtechnisch durchaus respektabel, hat man sich eben in diesem Entspannungsbetrieb hingesetzt und hat das komplette Ausstellerverzeichnis einfach abgetippt.
Ja. Aber auf der anderen Seite muss man da natürlich auch sagen, wir müssen denen schon mitgeben, so bitte nicht. Und die wurden dann einfach auch angeschrieben mit einem relativ deutlichen so bitte nicht und im Übrigen Hausverbot für die Veranstaltung.
Also was fairerweise muss man dazu sagen, die Befürchtung war ja, dass auf der Veranstaltung dann auch nochmal Werbeflyer verteilt werden und dass wir das nicht nochmal aufploppen wollten.
Genau.
Deswegen hat man quasi, und das ist ja das Spannende an Handelsregistereintragungen und so weiter, dass man ja auch an Geschäftsführer von solchen Betrieben rankommt. Und wir haben dann den Geschäftsführer quasi angeschrieben, dass wir zwar dem Ansatz folgend die Marketing-Idee nachvollziehen können, auch keinerlei grenzüberschreitende Punkte im Brief finden, aber dass die Gesamtheit des Ereignisses doch geeignet ist, die Ruhe und Ordnung unserer Veranstaltung zu stören.
Und auch die Ruhe und Ordnung so manches Ausstellers offenbar.
Und nachdem man ja doch dort auch eine gewisse, sage ich mal, kaskadenförmige Kombination aus selbstständigen und unselbstständigen Personen gibt, haben wir einfach für die betreffende Firma sowie alle damit verbundenen Unternehmen und die selbstständigen Geschäftspartner für die jeweilige Veranstaltung ein Hausverbot erlassen. Jede Werbemaßnahme im Gelände wird damit als Verstoß gegen das Hausrecht und als Hausfriedensbruch bewertet. Ja, und so haben wir das mitgeteilt. Allerdings, man muss ja auch immer auch da wieder eine Brücke bauen und haben darauf hingewiesen, dass wir einen respektvollen Umgang pflegen. Also ich wollte ja auch vermeiden, dass ich danach vielleicht mal meine Reifen aufgestochen sind oder so, dass dieses Hausverbot nicht für Besuche, die rein der persönlichen Eigenschaft und aus individuellem Interesse an den ausgestellten Produkten gilt. Also für solche Besuche habe ich das Hausverbot
Moment.
Ausgenommen.
Besuche bei denen oder Besuche auf der Messe?
Du bist ein böser Mensch. Es war bezogen auf Besuche der Personen auf der Messe. Also jetzt kommt
naja,
bei mir
ja
hier gerade. Jetzt kommt bei mir gerade die Müllabfuhr. Ich vermute mal, du hörst das.
Wunderbar.
Das ist heute hat heute einen durchaus großen Entertainment-Faktor, meine Hintergrundgeräusche.
Ja. Ja, und jetzt, okay, jetzt hast du dich mal sicher stumm geschaltet. Wunderbar. Das bedeutet, ich darf jetzt hier noch zum eigentlichen Outro dieses Punktes schreiten. Auch hier lernt man, es hätte vielleicht einen juristischen Ansatz gegeben, das Ganze zu eskalieren. In diesem Zusammenhang hat der wirtschaftliche Ansatz in beide Richtungen erst einmal zur Befriedung beigetragen.
Schwieriges Bild.
Da sind alle Buchstaben drin, die man braucht in dem Wort Befriedung. Und insofern, es ist nicht immer der Rechtsstreit zu suchen, sondern man sollte es vielleicht auch mal auf dem normalen Wege entsprechend versuchen.
So. Also insgesamt wurde das Schreiben tatsächlich honoriert und gewürdigt, weil man hat uns erzählt, dass das die erste Veranstaltung war, wo die dann nicht auftauchten.
Okay, das ist ja immerhin schon mal etwas. Spricht allerdings tatsächlich dafür, dass man die Belange der eigenen Aussteller auch ernst nimmt.
Das sind die zwei ältesten Gewerbe, die es gibt. Also Messen und Ding. Also gingen auch immer einher. Ja?
Das ist ja so sowas wie die als Tross immer dem Heer gefolgt sind. Geht das bei Messen genauso. Gut. Jetzt zum Schluss noch ein Ausblick vielleicht. Staffel 2, wir werden uns immer noch redlich bemühen, dass wir Gäste mit hier in diesen Podcast bringen.
Also das klingt so ein bisschen, als ob die alle nicht wollen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Die stehen ja Schlange, aber das Problem ist, dass wir jetzt schon so lange gebraucht haben, bis wir zusammen mit unserer virtuellen Intelligenz wieder zusammengetroffen sind, dass wir jetzt froh waren, die Folge 1 abzudrehen.
Vollkommen richtig.
Und jetzt müssen wir uns halt noch so committen, dass wir einen der Vielzahl unserer hochinteressierten Teilnehmer auch nochmal zu einem Termin bringen.
Ja, das ist mir auch bekannt. Tatsächlich, dass wir da einige haben. Wenn wir jetzt Namen rauslassen, wäre es doof, weil dann kann halt der oder diejenige gerade nicht. Aber wir sind da an den Gästen dran. Denn Expertise von außen ist immer wichtig. Wir können auch nicht alles wissen.
Ja.
Na, es ist schon.
Also du nicht, verstanden.
Moment, in dem Zusammenhang der abschließende Tierfakt. Denn sagt dir die Historie der Welt etwas, und zwar bezogen auf, Moment, ich muss ihn selber einmal wieder herbringen.
Da ziehst du jetzt aber einen Spannungsbogen, der so lang wie...
Caius Plinius der Zweite, auch genannt Plinius der Ältere, der Jüngere. Was war bei ihm? Er hat die Naturgeschichte geschrieben und hat dort wirklich jede Pflanze, die man sich nur vorstellen konnte im Römischen Reich, jedes Tier und so weiter beschrieben.
Das Problem, also für die gebildeten Zuhörer, er meint Caius Plinius Secundus. Nicht, dass mit dem der Zweite, der ein oder andere jetzt sagt, wen meint denn jetzt? Den kenne ich gar nicht. Also es geht um Caius Plinius Secundus.
Den Älteren. Auf jeden Fall, er konnte ja im Römischen Reich nicht überall hinreisen und sich das Zeug alles selber anschauen. Bei manchen Sachen musste er sich auf bereits abgelieferte Berichte verlassen, wie zum Beispiel den von Julius Caesar über, was ist denn eigentlich weit, weit, weit jenseits der Alpen ganz oben in Skandinavien so los. Und da hat er etwas gefunden, wo er gesagt hat, das muss der Nachwelt erhalten bleiben, denn Caesar hat da grob mal ein Tier beschrieben, das groß wie ein Rindvieh ist und allgemein nicht sehr clever schaut. Plinius war das allerdings zu wenig und deswegen hat er es noch ein bisschen ausgeschmückt. Die Rede ist vom Elch und der wird bei ihm so beschrieben, dass nämlich das Tier oben in Skandinavien, es hat keine Kniegelenke, es kann daher auch nicht liegend, sondern nur an einem Baum gelehnt schlafen. Dieser wird, wenn man ihn fangen will, angesägt, da man ihn wegen seiner außerordentlichen Schnelligkeit nicht anders beikommen kann. Also den Flitzeelch krieg ich nur, wenn ich den Baum, an dem er schläft, ansägt.
Ich möchte aber bitte meine Lanze brechen für Leute, die nur aufgrund von Schilderungen Dritter ein Tier malen. Ja, ich stand kürzlich mal mit meiner Tochter im Tiergarten und habe ein Nashorn angeguckt, genau genommen das Plattennashorn.
Ja.
Und bin immer noch begeistert, wie authentisch Albrecht Dürer seiner Zeit dieses Wesen in einem Kupferstich dargestellt hat, ohne es selber gesehen zu haben, weil eigentlich hätte er dieses Viech sehen sollen, denn beim Nürnberger Reichstag, also nicht Reichsparteitag, das war später, sondern Nürnberger Reichstag.
Sollte es präsentiert werden.
Und sollte es präsentiert werden, ist aber dann bei unschönem Wetter über die Reling gehupft und ertrunken.
Ja, im Mittelmeer.
Im Mittelmeer und kam deswegen nie an. Aber aufgrund der Erzählungen von den Matrosen und Begleitern hatte dieses Tier so krass. Also ich empfehle jedem mal Nashorn Albrecht Dürer anzugucken. Der Mann hat das Ding nie gesehen und so authentisch gemalt.
Das ist tatsächlich seinem Genie würdig. Apropos Genie.
Wir sind
soweit durch. Bedanken uns wie üblich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen.
Ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich nicht mehr erkältet. Das darfst dann du sein.
Das werde ich versuchen zu vermeiden. Ich werde allerdings dafür sorgen, dass auch dann bei mir die LKW-Parade vorbeifährt.
Aber wir sehen uns ja in ein paar Tagen vor Gericht. Mhm. Ich denke mal, auch da wird es wieder lustige Anekdoten geben. Exakt. Die Vorladung lässt Großes erahnen. Wir wollen nicht spoilern, aber es könnte ein Feuerwerk an wenn die Gegenpartei wieder mit intrinsischer Dialektik versucht, einen relativ klaren Sachverhalt zu ihren Gunsten zu biegen. Ich bin gespannt. Wir werden berichten. Wir freuen uns und verbleiben. Und für alle anderen Zuhörer, ich muss mal die virtuelle Intelligenz angucken. Schaffen wir es vor der Pharma-Tagung mit dieser Folge? Ja, das heißt, die fleißigen Hörer, dann können wir wieder fragen, wer hat die erste Folge gehört? Und wenn dann 15 Hände hochgehen, fragen wir, und was kommt vor? Und dann schauen wir alle verlegen zum Boden, zur Decke, nach links, nach rechts und sagen, ja, ich hab's noch nicht ganz angehört.
Genau. Deswegen jetzt für die, die es ganz angehört haben, die kann ich daran identifizieren, dass sie nämlich den zweiten Elchfakt kennen, der jetzt wirklich der Abschluss ist. Plinius hat nämlich auch noch geschrieben, seine Oberlippe ist sehr groß, daher geht er beim Weiden rückwärts, um sich bei der Bewegung vorwärts damit nicht zu verwickeln. Und mit diesem schönen Bild einer verwickelten Elchlippe entlassen wir sie alle in die kalte Welt.
Also alle Insider bei der nächsten Pharma-Tagung lassen bitte die Ober- oder Unterlippe hängen zu Beginn unseres Vortrags und daran erkennen wir quasi die Insider.
Vollkommen richtig.
Beschreibungsgemäß sieht es, ich habe gerade im Kopf, bei der Bundeswehr hatten wir immer so eine Gummiflitsche, um die Nassräume sauber zu machen. So stelle ich mir gerade vor. Na gut, viel Spaß, wo auch immer Sie gerade sind. Und bis bald.
Bis denn.